Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance. Mal nicht übers tägliche Snooker-Geschehen auf der Main-Tour, sondern diesmal geht es mal wieder um das Geschehen abseits der Tour, was hier natürlich bei Total Clearance auch immer super umfänglich gecovert wird. Genauer gesagt um die Europameisterschaften der EBSA, und da haben wir uns heute prominente Unterstützung eingeladen. Wer das ist, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal Hallöchen an Kati Hartinger.
Hallo Christian, ich freue mich ganz besonders auf die heutige Sendung, weil wir einen neuen Gast haben, der noch nie bei uns in der Sendung war. Ich bin ganz aufgeregt, Christian, ich bin ganz aufgeregt.
Die Europameisterschaften finden direkt nach den Q-Tour-Playoffs in der Türkei statt, und unser Gast wird auch dort vor Ort sein. Und jetzt lange Rede, kurzer Vorsinn, kurzer Vorgeschmack, Hallöchen Fabian Haken.
Ja, hallo zusammen euch beide. Danke für die Einladung. Freue mich, ein bisschen zu plaudern mit euch über die Europameisterschaft und auch gerne über das Geschehen der World Snooker Tour.
Oh, jetzt. Okay, wie viel Zeit hast du da?
Vielleicht fangen wir mit dem Live-Scoring an. Nein, kleiner Scherz. Ich möchte ganz kurz ein bisschen hier den Ton setzen für unser Gespräch, denn der Fabian Haken, finde ich, ist ein Spieler, den man vielleicht als Fan noch nicht so oft gehört, gelesen hat in den sozialen Netzwerken. Der ist aber auf jeden Fall lohnt, von allen Fans gekannt zu werden. Ich habe ihn persönlich selbst erst kennengelernt letztes Jahr bei den Vienna Snooker Open, und ich hatte direkt mal einen richtig, richtig schlechten Eindruck von Fabian. Mein erster Eindruck war richtig negativ, weil der hat einfach den David Grace geschlagen. Ja, also das fand ich unverzeihlich, aber warum erzähle ich das? Weil das einfach zeigt, was das für ein Top-Spieler ist, den wir hier heute in der Sendung haben. Also Fabian, super nett, dass du am Start bist. Und nachdem ich dann das verwunden habe, dass du einfach den David Grace geschlagen hast, habe ich dann auch gemerkt, wie wahnsinnig sympathisch du bist.
Ja, vielen Dank. Ich habe mir schon gedacht, dass das Minuspunkte bei dir als Konsequenz bedeutet hat, aber ich konnte dann glücklicherweise auf dein Erbarmen setzen, und wir konnten ja trotzdem uns so richtig kennenlernen und nicht nur über Daniel, ja, über die GST und so. Und über natürlich ganz Twitter genau. Damals, da habe ich dich natürlich auch verfolgt, da warst du ja auch sehr aktiv, oder bist es immer noch, da bin ich mir aber gerade gar nicht mehr so sicher.
Ich glaube, da sind wir uns alle nicht so sicher, was jetzt ist mit Twitter und den sozialen Netzwerken. Deswegen glaube ich auch umso wichtiger, dass wir hier die Stellung halten mit unserem Podcast, dass man noch ein paar Leute findet, die über Snooker reden in Deutschland. Vienna Snooker Open, wir waren zusammen im Prater, und wir haben jetzt gerade, wir kommen auch noch zur WM, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir freuen uns so, dass der Fabian jetzt in der Sendung ist, müssen wir das andere am Anfang. Wir haben jetzt gerade gemeinschaftlich festgestellt, oder du wusstest es schon ein bisschen länger, aber ich habe festgestellt, Vienna Snooker Open 2025 gibt es nicht. Das ist super schade, weil ich denke zurück, wie wir da zusammen in der Wasserbahn saßen, und hast du auch diesen Freefall Tower da mitgemacht? Also es war ein dramatischer Tag.
Es war dramatisch, ja. Dramatisch schön vor allem, ja. Hätte ich, bevor ich in diesen Free Tower eingestiegen bin, nicht gedacht, ja. Da hatte ich dann schon ziemlichen Respekt davor, aber es hat richtig viel Spaß gemacht davor und danach, und auch der Free Fall Tower tatsächlich. Und ja, vor einigen Jahren habe ich die Vienna Open zum ersten Mal mitgespielt und habe mir das dann fest vorgenommen. Das ist jetzt ab sofort tägliches Brot für mich. Also jedes Jahr soll es da hingehen, ja. Und auch wenn ich dann gegen Neujahr jedes Mal im täglichen Takt auf diese Homepage schauen muss, um ja einen Startplatz zu bekommen, das war es mir wert. Und diesmal ist es dann so passiert, dass ich, nachdem ich mehrmals geschaut habe, um mich anzumelden, dass die Nachricht kam, findet dieses Jahr nicht statt. Sehr traurig, ja.
Ja, total traurig. Das wird auf jeden Fall fehlen. Ich meine, Christian wollte dieses Jahr auch mitspielen. Das wäre richtig schön gewesen. Wir waren eben letztes Jahr dann auch so nett nach den Matches unterwegs. Und ja, wie gesagt, da war der David Grace noch dabei und der Lukas Kleckers und ein ganzer Haufen, bunter Haufen Leute. Es war so, so schön. Eine meiner Lieblings-Snooker-Erinnerungen überhaupt. Und das Turnier auch immer mit so einer tollen Atmosphäre und dem Buffet. Und dann letztes Jahr auch mit den tollen Nachtischleckereien von Baked Tina. Also es war eine tolle Erinnerung und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder kommt. Also Grüße gehen raus nach Wien und an alle, die das organisiert haben und hoffentlich in Zukunft auch wieder organisieren werden. Und jetzt, Christian, brauchen wir dich. Jetzt müssen wir mal langsam zum Sportlichen kommen hier.
Ja, toll. Ich muss jetzt der Spielverderber sein, der von der Freizeitgestaltung zum Sportlichen, zum Snooker kommt, zur Arbeit. Und das wäre echt ein ganz gutes Stichwort. Fabian, siehst du das als Arbeit oder als potenzielle Arbeit vielleicht irgendwann mal?
Das würde ich jetzt mittlerweile verneinen, nein. Der Zug ist bei mir gedanklich eigentlich schon abgefahren. Also eine Profikarriere strebe ich nicht mehr an, halte ich auch als äußerst unrealistisch, auch wenn ich David Grace geschlagen habe und ich hoffe, dass David Grace weiterhin auf der Profitour bleibt. Also ich werde kein Konkurrent für ihn werden. dieser Traum, den habe ich, kann man ganz nüchtern auch aufzählen oder artikulieren, den habe ich einige Jahre hinterher geträumt und auch versucht, all mein Mögliches zu tun, um an diesen Traum zu kommen. Aber sagen wir mal so, seit Mitte meiner Ausbildung, die ich letztes Jahr dann abgeschlossen habe, durch Corona auch bedingt damals, kam dann die Entscheidung, dass ein Profitum nicht mehr das ist, was ich anstrebe oder was ich hinterherlaufen möchte oder rennen müsste, müsste man jetzt beinahe eigentlich jetzt schon sagen, weil da ist einfach der Vorsprung, die andere Spieler mir mittlerweile vorhaben, einfach zu groß.
Okay, wie siehst du das dann? Als Hobby natürlich klar, aber du bist ja schon ambitioniert. Also ich meine, wenn man jetzt zu den Europameisterschaften fliegt in die Türkei, du spielst sicherlich auch Bundesliga, da hat man dann schon nochmal ein bisschen andere Ambitionen, auch wenn du jetzt sagst, Profi ist nicht so dein Ziel, aber schon ein bisschen mehr als ein Hobby ist es ja dann doch.
Ja, doch. Ja, also ich sehe das schon weiterhin als Leistungsgedanke. Reduziere das aber wirklich, ich setze mir eigentlich keine Limits nach oben bis zum Profitum eigentlich. Also natürlich spiele ich beispielsweise jetzt mit der Europameisterschaft Turniere, wo ich mich theoretisch qualifizieren kann für die Main Tour, ganz klar. Aber das halte ich erstens äußerst unrealistisch, dass ich jetzt den EM-Titel gewinne. Also ich versuche Realist zu bleiben. Und alles andere, da bin ich immer noch sehr ambitioniert und habe mir natürlich auch für die Zukunft, sage ich mal, für mich große Ziele gesetzt. Das ist, schließt sich nicht aus bei mir.
Aber wenn du jetzt aus Versehen Europameister werden würdest, nein, Spaß. Also, wie ist es für dich, wenn du zu den Europameisterschaften fliegst? Wie vierte ist es jetzt, an der du teilnimmst?
Es ist meine erste Herren-EM. Ich bin jetzt auch noch nicht ewig im Herrenbereich unterwegs, in Bezug darauf, dass ich ja letztes Jahr mein letztes Jugendjahr hatte auf nationaler Ebene. Im Jugendbereich habe ich schon einige Europameisterschaften gespielt. Also hatte es gerade hier erzählt, sie war ganz überrascht. Es könnte mittlerweile die sechste sein. Also wow. Fünf Jugend-Europameisterschaften. Ich habe es wirklich, ich habe es durchlebt. Also meine Jugendkarriere, wenn man sie so nennen darf, die habe ich wirklich, wirklich auch ausgenutzt.
Und wie gehst du rein in so ein Event, sage ich jetzt mal? Also ich gehe davon aus, du bist jetzt täglich 10 Stunden am Trainingstisch vor dem Flug in die Türkei und wirst auch dort nur am Trainingstisch stehen, denn aus Versehen Europameister werden und dann Profi-Ticket holen. Haben wir schon so rausgehört, David Grace will noch ein zweites Mal geschlagen werden.
Auf jeden Fall in Wien nächstes Jahr, fest vorgenommen. Nein, 10 Stunden sitzen nicht ganz. Ich gehe leider noch aktuell parallel in die Arbeit, die meiste Zeit in Anspruch nimmt. ich versuche, beziehungsweise schaffe es eigentlich auch unter der Woche, bis auf einen Tag wie jetzt heute, am Tisch zu sein. Direkt nach der Arbeit geht es dann für mich ins Vereinsheim und spiele dann im Schnitt so 2 bis 3 Stunden, mal allein, mal mit einem guten im Vereinskollegen. Und genau, das ist so meine Vorbereitung und versuche dort mich optimal für meine Verhältnisse vorzubereiten für die Türkei.
Und wann beginnt so eine Vorbereitungsphase? Also läuft das jetzt schon so ein paar Wochen, Monate, dass du dir denkst, okay, EM steht an, ich mache jetzt Dinge bewusst, ich spiele vielleicht auch in Deutschland Turniere bewusst mit oder auch nicht mit für die EM-Vorbereitung, oder ist das eigentlich ein relativ kurzer Prozess?
Das ist ein kurzer Prozess. Also bei mir ist es zumindest so, also das kann jetzt gut oder schlecht sein, da könnt ihr gerne auch eure Meinung artikulieren und äußern. Ich habe da gar nicht so jetzt dieses Gefühl, dass beziehungsweise diese Herangehensweise, dass ich jetzt was komplett anders machen muss. Also ich steigere schon mein Pensum und versuche jetzt nicht irgendwas Großes zu ändern an meiner Spielart oder an meiner Technik vor allem. Aber dass ich jetzt hier irgendwie einen Crashkurs am Snookertisch mache, das mache ich nicht. Also das habe ich im Jugendbereich damals gemacht, wenn es sich angeboten hat und wenn es die Schule mitgemacht hat. Aber bis auf das Pensum verändere ich eigentlich gar nichts. Aber was ich schon sagen kann, dass die Nominierung passiert meistens so um Weihnachten und Neujahr herum, nachdem auch die Kadernominierung passiert. Da kristallisiert sich dann auch immer heraus, wer auch auf die Europameisterschaft kommt und gestellt wird. Und bei mir war das jetzt so direkt nach dem Grand Prix in Heilbronn. Ich habe zwar jetzt einen Bundesligaspieltag jetzt noch dieses Wochenende. Da habe ich dann schon das Gefühl gehabt, nach dem Grand Prix in Heilbronn, jetzt ist irgendwie der Fokus und auch so ein bisschen die Vorfreude noch größer auf Türkei. Besonders aus dem Grund, weil ich letztes Jahr nicht dabei war. Das erste Mal seit langem, bis auf das Corona-Jahr, wo einfach die Welt Besseres und Wichtigeres zu tun hatte, war ich jedes Jahr in den letzten Jahren auf Europameisterschaft und auf internationalen Turnieren. Und letztes Jahr hat mir das schon gefehlt, dass ich in Anführungszeichen nur meine nationalen Turniere hatte und Wien. Und umso mehr freue ich mich drauf und umso besser möchte ich mich vorbereiten und umso besser möchte ich ein gutes Turnier spielen bei einem echt guten Teilnehmerfeld.
Ja, also man merkt dir die Vorfreude auch richtig an. Du steckst mich da gerade auch voll mit an. Jetzt nochmal kurz zu der Nominierung, bitte. Weil ich bin ja jetzt so weit weg, wie man nur sein kann von einer EM-Nominierung. Deswegen, wie läuft denn das ab? Also kriegt man da so eine nüchterne E-Mail oder ruft da der Bundestrainer bei dir an? Wie kann man sich das vorstellen, so eine Nominierung? Weißt du vorher, du hast gesagt, okay, Weihnachten, Neujahr, weißt du vorher schon, dass das genau an dem Tag passieren wird? Und dann ist man so nervös? Oder also, bitte erzähl uns das.
Ja, also bei mir war es jetzt in dem Jahr etwas besonders, weil ich bin letztes Jahr in den Herrenkader gekommen. Ich habe den Übergang geschafft, in Anführungszeichen von der Jugend in den Herrenkader zu kommen. Und Thomas Hein hatte auch sich gewünscht, beziehungsweise es hat so es geäußert, dass ich einen Startplatz auch für die letzte EM bekommen hätte. Es war aber nur so, dass letztes Jahr ich im April Abschlussprüfungen geschrieben habe und die Europameisterschaft, wie auch dieses Jahr, findet halt immer um den Monat März herum statt und habe mich dann aktiv dagegen entschieden, zur Verfügung zu stehen für die Europameisterschaft. Und dann hat halt mehr oder weniger Thomas und ich dann schon verabredet und vereinbart, dass wir dann erst recht das kommende Jahr in Angriff nehmen, sodass ich da auf jeden Fall schon mal gutes Feedback auch für das Jahr bekommen habe, in dem wir uns gerade befinden. Dann war es halt so, ich hatte ein echt schlechtes Snookerjahr letztes Jahr. Also das erste Halbjahr war zwar ergebnistechnisch und auch teilweise spielerisch gut. Das zweite Halbjahr aber aus mehreren Gründen war extrem schwach spielerisch von mir. Das hat auch an mir wirklich genagt und da war es dann tatsächlich aus meiner Perspektive, ich weiß natürlich nicht, wie das in den Gremien ausgesehen hat, war es für mich nicht sicher, ob ich auch wieder in den Herrenkader komme. Also da war dann auch die Kommunikation typischerweise als bereits bestehender Kaderspieler rar oder beziehungsweise wenig. Also ich war da wirklich gespannt, ob ich mehr oder weniger Post erhalte. Also so funktioniert das, dass man dann als persönliches Weihnachtsgeschenk der DBU aus Herne Post bekommt. Das ist immer um die Weihnachtszeit, eine Woche vielleicht so vorher, dass man dann eine Kadervereinbarung bekommt. Glücklicherweise habe ich das bekommen und da war ich natürlich sehr erleichtert und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, auf internationale Turniere zu kommen. Also nur so kann man eigentlich nominiert und unterstützt werden in Deutschland. Und dann war das relativ sicher und Thomas hatte mich dann, glaube ich, auf Wunsch von mir dann angerufen. Das war dann so Ende Januar und hat mir dann final zugesagt, dass ich nominiert wurde. Und ein paar Wochen später kam dann die Flugbestätigung und was es halt alles gibt oder was alles für organisatorische Dinge passieren mussten, dass ich dann auch fliege in ein paar Wochen.
Ach so, also der Flug und so wird dann auch über die DBU organisiert, ja?
Also da haben wir da so ein Reisebüro, was eine Kooperation mit der DBU eingegangen ist. Und wir dürfen uns Flugverbindungen logischerweise raussuchen, also in einem gewissen Budget natürlich und im Rahmen von einzelnen Flugverbindungen, die sie vorab uns zusenden. Und da können wir uns dann eine auswählen, die uns entspricht. Und bei mir ist es dann auch immer die Frage, fliege ich über Frankfurt oder von Frankfurt oder von München aus. Genau. Das hat sich dann aber erübrigt, weil wir noch Kaderlehrgang davor haben und ich in Oberhausen bin. Also fliegt Thomas, Umut und ich in dem konkreten Fall über Düsseldorf, also von Düsseldorf nach Antalya.
Und erfährst du dann auch im gleichen Zuge, wer dann noch mit bei ist? Und gleich dann Anschlussfrage, organisiert ihr euch dann direkt für vor Ort auch gemeinsam?
Also das könnte ich jetzt weder verneinen oder bejahen. Also vor Ort haben wir jetzt keine großen Pläne, die wir schon so weit im Voraus planen. Also das ist nicht der Fall. Also Thomas kommt mit, Thomas Hein, der Bundestrainer. Das ist meistens der Fall bei Europameisterschaften und der wird natürlich so gut wie es geht uns zuschauen und wir haben natürlich unser Practice Schedule, der aber auch dann erst vor Ort bekannt gegeben wird und dann läuft es so vor sich hin. Also da gibt es jetzt keine großen organisatorischen Dinge. Wir sind auch in unserer freien Zeit eigentlich ziemlich frei, so wie es auch schon klingt. Also von daher, da können wir machen, was wir wollen. Da ist dann auch jeder anders. Jeder braucht seinen Freiraum anders zwischen den Partien und da gibt uns eigentlich der Bundestrainer auch den notwendigen Freiraum, da selbst zu entscheiden, was man macht.
Ich habe ja mal gegoogelt nach der EM und habe da das Hotel gefunden. Also die EM ist ja in der Türkei und das Hotel sieht jetzt nicht schlecht aus, auch mit Pool und so. Spielt sowas überhaupt eine Rolle in deiner gedanklichen Vorbereitung? Denkst du dir, freust du dich auch auf sowas oder ist das rein hier, okay, Tisch, Tisch, Tisch?
Also das spielt kaum eine Rolle. Das Einzige aus Spielerperspektive und auch was bei mir im Bewusstsein gelangt ist, war, was mir schon ziemlich wichtig ist, die Venue, also wo wir spielen, ist auch im Hotel. Das finde ich schon sehr wichtig. Es ist sehr angenehm. Ich habe beide schon erlebt und kann wirklich sagen, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass einfach eine Europameisterschaft oder internationales Turnier gut oder schlecht wird. Also sobald eigentlich ein Turnier, also ob wenn ein internationales Turnier nicht dort stattfindet, wo auch wir übernachten und so, macht die Sache gleich komplizierter und stressiger und das braucht es für mich jetzt nicht.
Ach, guck mal, da haben wir wieder was Neues gelernt. Hätte ich so gar nicht drüber nachgedacht. Ah ja, aber ergibt natürlich Sinn, dass das total praktisch ist, wenn das auch direkt vor Ort stattfindet. Wenn ich mir unsere Liste an Nominierten mal durchlese, wer spielt denn überhaupt jetzt bei den Herren für Team Deutschland? Ne? Da haben wir den Robin Otto, wir haben Simon Lichtenberg, wir haben Richard Wienold, wir haben Uwe Dickme, wir haben dich und wir haben Alex Wiedaum. Da frage ich mich schon irgendwie, also wie ihr als Team funktioniert. Ich persönlich auch von außen jetzt stelle mir das sehr interessant vor, weil ich war ja auch in Heilbronn bei dem Grand Prix und ich meine, wer spielt da immer so um den Titel mit? Natürlich irgendwie der Richard Wienold war da, der Alex Wiedau war da. Also das sind, ihr spielt doch ständig gegeneinander und zwar auch noch in irgendwelchen wichtigen Events und jetzt plötzlich seid ihr dann irgendwie ein Team bei der EM. Also funktioniert das bei euch?
Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Also natürlich sind Gruppendynamiken unterschiedlich, je nach welche Personen dort drin sind. Und wir können uns ja die Figuren und die Personen natürlich auch nicht raussuchen, weil es ja ein sportlich bedingter Kader ist, logischerweise. Und so ist diese Gruppe entstanden. Aber ich würde schon sagen, dass wir ziemlich gut zurechtkommen. Wir sind unterschiedliche Charaktere, keine Frage. Und der eine versteht sich besser mit dem anderen als der andere mit dem. Also das ist auch ganz klar, aber ich würde schon sagen, dass eine extrem gute Basis bei uns vorliegt und wir uns eigentlich alle ziemlich unterstützen und gut miteinander auskommen. Also das funktioniert eigentlich ziemlich gut, gerade auf Europameisterschaften. Also so habe ich das immer wahrgenommen, hat man da schon echt eine gute Zeit immer und am Abend gehen wir eigentlich die allermeiste Zeit dann auch essen zusammen und wird keiner verloren und da herrscht eigentlich eine echt angenehme Stimmung.
Oh, das klingt wirklich schön. Also so in der Türkei dann so ein Abendessen. Also ich glaube, ich hätte es schlechter treffen können hier mit der
EM. Ja, auf jeden Fall.
Ich traue ja immer noch dem Turkish Masters hinterher, weil das, als das stattgefunden hat, das sah richtig cool aus. Und ich dachte mir, okay, nächstes Jahr, da fährst du hin und machst du Urlaub mit Snooker zusammen. Und ja, dann gab es das nicht mehr. Aber ihr habt jetzt immerhin die EM-Variante davon. Welche Rolle spielt denn in dem ganzen Gefüge der Bundestrainer jetzt aus Spielerperspektive? Du hast schon gesagt, der guckt da möglichst viel zu. Aber wenn ich jetzt auch wieder in Heilbronn oder bei einem Grand Prix bin, also selten sehe ich Leute, die einen Trainer dabei haben. Also das erscheint mir schon anders als jetzt, ich weiß nicht, im Tennis oder so oder in anderen Sportarten, Eiskunstlauf, wo man das Gefühl hat, okay, da steht jemand an der Bande und gestikuliert die ganze Zeit und macht so die Choreografie mit. Wie ist es denn bei euch, mit dem Bundestrainer auf so einem Turnier zu sein?
Also ich kann da zu Thomas Heinitz tatsächlich wenig sagen, weil es ja mein erstes internationales Turnier wirklich unter seiner Leitung ist. Ich war ja davor, wie gesagt, im Jugendbereich noch aktiv und da war Frank Schröder damals so mein Trainer, der dann auch immer dabei war und für die Zuschauerinnen und Zuschauer, Frank Schröder und Thomas Heinitz sind grundaus verschiedene Persönlichkeiten und deswegen kann man die überhaupt nicht vergleichen und Thomas habe ich dann immer nur beiläufig so am Ende meiner Jugend-EM miterlebt, wo die dann gekommen sind, die ersten Gruppenspiele gespielt haben und ich habe Thomas schon, wie halt auch im Training, schon sehr überlegt wahrgenommen. Also er ist wirklich da individuell und denkt sich jedes Mal schon was dahinter, ob er was sagt, was er sagt, auch bei Europameisterschaften. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er mit mir umgehen wird auf der Europameisterschaft.
Na gut, hoffentlich. So wollen wir das doch mal hoffen. Wie schätzt du jetzt vielleicht nicht nur aus sportlicher Sicht, aber wie schätzt du so generell Snooker in Deutschland gerade ein? Also jetzt auch nicht nur im Hinblick auf die EM, sondern so, wie siehst du Snooker aufgestellt? Die DBU, den Amateurzirkus, die Verbände, Clubs. Also jetzt einfach mal so ins Blaue raus.
Ja. Tatsächlich, das war schon mal anders, aber ich habe das Gefühl, im Poolbereich gibt es dort aktuell viel mehr Stress und Zofferei zwischen Verbände und der DBU und den ganzen Spielerinteressen. Verbände und was es auch da gibt, da kriegt man teilweise täglich E-Mails in den Verteiler hineingeschmissen, wo man sich schon denkt, das erinnert an die damalige Zerwürfnisse von der IBSF und der WSF, Die Zeiten sind ziemlich, also sind vorbei, würde ich schon sagen. Es hat sich etwas beruhigt. Also die Probleme für deutsche Spieler sind zwar immer noch gewisserweise da, aber es gibt mittlerweile so eine Art, man toleriert den anderen Verband und man steht jetzt den Spieler nicht im Weg, man fördert ihn jetzt nicht, wenn er auf WSF-Turniere geht, aber man nimmt es an, beziehungsweise man akzeptiert es. Aber ansonsten halte ich eigentlich das Niveau in der Spitze eigentlich ziemlich gut im Amateurbereich. Also ich finde schon, wir haben ziemlich gute Amateurspieler aktuell, einfach auch dem Grund geschuldet, dass Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg vor nicht allzu langer Zeit Profi waren und beide jetzt aktuell nicht Profis sind. Das hilft natürlich dem Niveau im Amateurbereich in Deutschland schon sehr. Und ansonsten haben wir auch, finde ich, mittlerweile auch wieder eine ziemlich gute Jugend. Also wir haben da wirklich einige Spieler, wo ich viel mehr erhoffe und wo auch die Signale, ich meine, wir haben einen Weltmeister im Juniorenbereich. Oh ja. Bereich, also von daher, da steht es auch nicht schlecht drum. Also ich würde sagen, bis auf eine Sache als kleinen Dämpfer, ich habe etwas Angst um die GSTs-Serie und das ist die Amateur-Turnierserie im Snooker-Bereich. Die scheint etwas abzuflachen von der Spieleranzahl und auch der Bereitschaft nach auch ehrenamtlichen Personen, die dort schöne und attraktive Turniere veranstalten. Also da sehe ich das etwas kritisch in den nächsten Jahren. Das hat man historisch gesehen auch schon öfters, dass die verschiedensten Serien, die Amateurturniere veranstaltet haben, mehr oder weniger abgelaufen sind und dann kam glücklicherweise immer was Neues. Das wird spannend zu beobachten zu sein.
Da sind wir wieder bei. Auf jeden Fall. Ja, da sind wir wieder bei Wien, ne? Bei dem Thema. Und wie sie, also vielleicht auch in dem Zusammenhang, ne, was mir jetzt auch in Berlin aufgefallen ist in den letzten Jahren, wie siehst du das Interesse am Snooker generell? Also jetzt komplett unabhängig von Förderungen oder so und so weiter. Aber als ich angefangen habe in Berlin Snooker zu spielen, da gab es noch 4, 5 Vereine und Orte, wo man Snooker spielen konnte. Ich glaube, jetzt gibt es noch 2 Vereine in Berlin. Also, wie siehst du das? Ich sehe es, muss ich sagen, ein bisschen leider kritisch mit dem Interesse, mal ein Snooker-Kö auch in die Hand zu nehmen.
Also, Berlin ist da schon besonders. Also, seitdem ich Snooker spiele aktiv, war die Berliner Snooker-Szene immer viel kleiner als die Stadt. Die Gründe sind einfach, es gibt zu viele Ablenkungen in Berlin, um Snooker zu spielen. Ja, also da bin ich jetzt gar nicht so drin in der Materie, die aktiven gemeldeten Spielerinnen und Spieler, ob die jetzt zurückgegangen sind die letzten Jahre, das kann ich jetzt gar nicht so auf Anhieb sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass natürlich im Zuschauerbereich wir wachsen und dass da mittlerweile auch eine solide Basis aufgebaut wurde in den letzten Jahren. Also da kann man sich auch wirklich den Zuschauerkreis verlassen, dass die halt einschalten, wenn Snooker läuft. Und auch jetzt im Leistungssport im Snooker, wie vorhin schon erwähnt, finde ich die Entwicklung eigentlich positiv, weil es so eine kleine Durchstrecke gab, wo ich mich auch mit dazu zähle. Also meine Generation zählt zu der Generation in Snooker Deutschland, wo ich schon das Gefühl hatte, es war eher rare, also wirklich Spieler, die Snooker auch etwas mehr als nur ein Hobby gesehen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zeiten jetzt eigentlich eher wieder vorbei sind. Und wie das jetzt im Breitensport aussieht, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also bei uns vor Ort ist es so, dass sich eigentlich die Vereinsmitglieder, die Zahl stagniert. Also da kommen und gehen Leute. Also das ist so, seitdem ich eigentlich dort spiele.
Also wir werden es mal beobachten, wie es weitergeht und beobachten euch natürlich auch bei der Europameisterschaft. Bevor wir jetzt langsam Richtung Ende kommen, vielleicht noch was Kurioses. Ne? Fabian, ist dir eigentlich bewusst, dass du eines gefeatured bist in einem der meist aufgerufenen Snooker-Videos auf YouTube?
Das wurde mir damals schon in meiner weiterführenden Schule gesagt und immer wieder wird es mir gesagt und dadurch erinnere ich mich dann jedes Mal wieder. Ja, also das ist mir bekannt, dass das ziemlich viele Aufrufe hat, aber sicherlich nicht wegen mir.
Doch, ich würde schon sagen, dass du da einen großen Anteil dran hattest. Ja, da so kurz als Kontext und natürlich bitte alle hingehen und dieses Video gucken. Da hat Klein Fabian, darf man sagen, bei einer Exhibition gegen Ronnie O'Sullivan einen Frame fast gewonnen. Aber die Herzen fast aller gewonnen damit. Das war schon eine richtig coole Geschichte. Ich habe das auch neulich tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Ich sage ja, für mich Fabian absolute Wundertüte. Jemand, den, da kann ich wirklich nur sagen, Asche auf mein Haupt, den habe ich komplett verschlafen, nämlich in seiner Jugendzeit. Und eben erst seit Wien letzten Jahres habe ich gemerkt, was der eigentlich drauf hat. Und seitdem wird es mir ständig um die Ohren gehauen, zum Beispiel auch in Heilbronn, wie gut der auch Snooker spielen kann. Genau. Also dieses Video lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und das muss man auch erstmal machen in dem Alter, so gegen Ronnie Sullivan spielen. Ja, und jetzt spielst du hoffentlich so, aber dann noch mit dem Frame gewinnen und vielen davon bei der EM für uns. Jetzt werden sich viele ZuhörerInnen bestimmt mit Recht fragen, warum wir so wenig über die EM gesprochen haben in dieser EM-Vorschau. Denn was man ja eigentlich erwarten würde von so einer Turniervorschau, wie sie normalerweise ja auch bei Total Clearance, dem Snooker-Podcast, schlechthin abläuft. Ja, wir gehen normalerweise den Turnierbaum durch und sagen, ah ja, in dem Viertel ist aber der Favorit und in jenem Viertel könnte es hier die Überraschung geben. Ja, aber das geht nicht, ne? Das geht nicht bei der EM, weil die Auslosung noch nicht draußen ist. Ja, Fabian, ist das normal? Passiert das öfters, dass wir hier gar nicht so lange vor dem Turnier sitzen und haben noch keinerlei Ahnung, in welcher Gruppe du eigentlich spielen wirst?
Das ist seitdem ich spiele immer schon so gewesen. Also die Auslosung kommt immer erst kurz vor Abflug eigentlich raus und sickert durch teilweise. Also man muss dann erstmal auch die Quellen haben, dass man als einer der ersten die Auslosung sieht, dass man aktiv den Link in der EBSA-Homepage bekommt, das ist wirklich dann teilweise in der Woche vor dem Abflug auf jeden Fall erst der Fall. Und teilweise auch, kann ich mich zurückerinnern, während ich am Flughafen schon war, kamen dann erst so die ersten Links, die die Auslosung gezeigt haben. Ja, also das ist ganz normal.
Ja, das ist ganz normal. Das gehört auch zu den Kuriositäten, mit denen wir im Amateur-Snooker-Bereich leben müssen. Ich muss sagen, ich finde das nicht ganz so glücklich. Ja, vielleicht liegt es daran, dass man nicht will, dass Leute kurzfristig absagen, wenn sie sehen, sie spielen gegen Fabian Haken in der Gruppe. Ja, David Grace, weiß ich nicht, ob der mitgemacht hätte an der Stelle. Ja, andere Leute sehen vielleicht, sie spielen gegen Flo Nüssle in der Gruppe, will man auch nicht sich geben. Ja, das ist schon verständlich, dass man das eben gar nicht, dass man da gar keine Chance lassen will, weil die Leute alle schon im Flieger sitzen, wenn man die Auslosung bekannt gibt. Andererseits will man ja vielleicht doch ein bisschen Interesse bei den Fans, bei den Berichterstattenden erzeugen und das macht es natürlich nicht gerade einfacher, weil wenn ihr alle mal am Flughafen seid, können wir auch keine Vorschau mehr mit euch aufnehmen, das ist ja ganz klar. Das heißt, also mein Appell daher an diejenigen, die diese Turniere organisieren, vielleicht nicht die schlechteste Website aller Zeiten für Turnierergebnisse, Streams und alles andere verwenden. Und gut, zweitschlechteste nach dem WST Livescoring ist klar. Und vielleicht solche Sachen doch ein bisschen früher bekannt geben, dass wir auch darüber berichten können und dann vielleicht bei der nächsten EM eine Vorschau machen können, in der auch die einzelnen Gruppen besprochen werden. Deswegen jetzt ganz allgemein, Fabian, was ist denn so dein Ziel für die EM? Wir haben gesagt, okay, du gehst da realistisch ran. Hast du so ein bestimmtes Break, was du unbedingt spielen willst? Also hey, also über 80 soll es schon gehen mit meinem höchsten Turnierbreak. Oder ist das Ziel Gruppenphase? Wie gehst du an das Turnier ran oder bist du da ganz offen?
Also ich habe mir Ziele gesetzt. Also ich habe jetzt man, die Teilnehmerliste, die sieht man ja tatsächlich schon, also immerhin etwas, also du hast hier richtig ausgeteilt, gefällt mir. Auf jeden Fall ist schon das Teilnehmerfeld ziemlich gut. Also auch England, was auch die letzten Jahre schon mal anders war, stellt extrem gute Spieler. Und nicht nur England, logischerweise. Du hast Flo Nüssle genannt, der ja auch oft hier zu Gast ist. Also wir haben wirklich ein gutes Feld, was mir natürlich es nicht leichter macht. Ich habe mir so als Ziel, soll ja auch wirklich motivierend sein und muss jetzt nicht 100% realistisch sein, ist die letzte 16. Das habe ich mir jetzt als Ziel für die EM gesetzt und wenn ich ziemlich gut spiele, was ich aktuell mache, dann lass die ein oder andere Auslosung für mich laufen und die Tagesform auch auf meiner Seite sein, dann kann das funktionieren und so soll ja auch ein Ziel sein. Es muss nicht 100% wahrscheinlich sein.
Und da drücken wir dir, glaube ich, auch alle Daumen, dem gesamten deutschen Team und dir natürlich ganz Besonderes auch einfach als Dank, dass du hier mit uns im Podcast warst. In dem Sinne, ganz viel Spaß bei der Europameisterschaft in der Türkei und ja, danke, dass du hier warst, Fabian.
Ja, danke für die Einladung und vielen Dank, ich versuche mein Bestes auf der EM.
Auf geht's, Fabian, wuhu!
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.